Die Fußball-Bundesliga hat uns längst wieder in ihren Bann gezogen. In Sachen Unterhaltsamkeit führt aber noch kein Weg vorbei an Gianni Infantino und erst recht keine Chance gegen den Deadline Day. Der Endspurt auf dem Transfermarkt und Leipzigs bevorstehende Reise an den Comer See und. Das alles jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen, wunderschönen guten Tag und damit ein recht herzliches Hallo an alle, die sich auf den zweiten Fußball-Bundesliga-Spieltag freuen. Wir begleiten euch jetzt so ein bisschen durch die zurückliegenden Tage, die ja ganz im Sinne des Transfermarkt-Endspurts stattgefunden haben. Und wir schauen natürlich, wie ihr das gewohnt seid, auch voraus auf die nächste Woche. Und das ist auch eine besondere Woche, denn die Champions League startet an sogar drei Tagen in der nächsten Woche. Ich bin Kevin Schulte, hier Podcast von NTV Sport und grüße Stefan Üersfeld. Hi.
Hi, schönen guten Tag. Ich bin Stefan Üersfeld.
So ist die Lage und wir würden uns freuen über 5-Sterne-Bewertungen auf den bekannten Podcast-Plattformen. Natürlich könnt ihr diesen Podcast auf allen bekannten Plattformen hören, sowohl auf RTL Plus als auch auf Spotify und Apple Podcasts und. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ein oder anderen Cliffhanger aus der vergangenen Woche. Wir haben ja gesagt, wir werden jetzt nicht so viel über die Fußball-Bundesliga immer sprechen, aber alles ist ja miteinander vermischt und verwoben. Und so ein bisschen sollten wir zumindest zurückschauen auf den ersten Spieltag, während der zweite jetzt schon läuft. Aber ja, also ich muss sagen, als Gladbach-Fan bin ich sofort desillusioniert worden. Auch das ist ja irgendwie so ein klassischer Circle of Life im Leben eines Fußballfans.
Das ist so. Aber nicht nur als Gladbach-Fan. Ich glaube, die komplette Bundesliga ist so bereits am vergangenen Freitag eingenordet worden vom FC Bayern München, die den VfB Stuttgart einige Sekunden haben schnuppern lassen an dem 1:1. Und dann haben sie noch 5:1 gewonnen, ungefährdeter Sieg der Bayern, die ja jetzt dann vor einem Startzielsieg wieder stehen in der Bundesliga.
Ja, so ist es. Sie führen die Tabelle direkt an. Ganz generell, wie war so dein Eindruck von diesem ersten Spieltag? Hat dich irgendwas besonders bewegt, überrascht, wie auch immer?
Wir müssen natürlich den Sieg der Elversberger gegen Leverkusen erwähnen. Das 3:2, 3:0 Führung direkt nach der Pause stand 3:0. Dann haben sie hinten raus ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber ja, ihre ersten 3 Punkte eingefahren in der Bundesliga, das erste Bundesliga-Tor geschossen. Schöne Geschichte, die 13.000 Seelen, die dort im Stadion waren, feierten. Der Leverkusener CEO Caro hatte vorher noch ganz aufgeregt ein Video gemacht, wie er dort ankommt und in diesem kleinen Stadion sich zu Hause fühlt. Aus Dortmunder Sicht 45 Minuten Aufbruch, wunderbarer Fußball gegen den HSV. Der HSV hat keinen Torschuss, die beiden Wundergriechen spielen Hamburg her, dann Konstant Elias verletzt sich in einer unscheinbaren Situation, Kreuzbandriss, raus für wahrscheinlich ja den Großteil der Saison, wahrscheinlich sogar die gesamte Saison. Und der junge Italiener Inacio, nach wenigen Minuten, glaube nach 2 Minuten und einem Ballkontakt, holt er sich nach einer offenen Sohle im Zweikampf im Mittelfeld die rote Karte ab, pfeffert etwas gegen das Logo, ich glaube eine Trinkflasche. Es soll kurz auch ein bisschen Aufregung gemacht werden. Das kann man doch nicht machen als 18-Jähriger. Hat er gemacht, er war halt wütend, eher über sich und über die Gesamtlage, die man wohl mit Schimpfwörtern und mit Würfen durchaus begleiten darf als 18-jähriger Italiener, der da im Westfalenstadion spielt. Das war für mich natürlich ein bisschen traurig, weil der BVB bis dahin eigentlich hatte mich das daran erinnert. Ich habe lange überlegt. Ich kam auf 2015, 2016. Es fühlte sich tatsächlich nach etwas Neuem an, was da passiert. Damals unter Tuchel das erste Spiel, glaube ich, gegen deine Gladbacher sogar.
War das ein 3:0 am Samstagabend?
Genau. Da spürte man auch, da passiert jetzt ein bisschen was. Tuchel war dann ja auch schnell weg. Nicht ganz so schnell wie die 45 Minuten. Das war mein erster Bundesligaspieltag. Ansonsten gerne in die zweite Liga geschaut, wo ja Hertha BSC weiterhin spektakulären Fußball spielt und mit Nürnberg oben an der Spitze sitzt.
Ja, generell viel spektakulärer Fußball, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Also als ich am Samstag so ein bisschen da habe Konferenz laufen lassen, dachte ich auch, also es ist fast Handballatmosphäre, ne? So viele Tore sind gefallen. Heidenheim ist ja eh vorne wie hinten für Tore zuständig. Energie Cottbus kriegt den Laden jetzt auch nicht hinten dicht. Da müssen wir auch nochmal mit Argusaugen auf Pele Wollitz schauen. Da geht's jetzt nach Wolfsburg an diesem Wochenende. Also nach dem tollen Start gegen Hannover droht da die dritte Niederlage. Wo wir bei Dortmund sind und bei Bayern, können wir ja eigentlich direkt schon mal in der Folge jetzt sprechen, auch über die Pokalwoche. Die beiden sind ja die Pokalnachzügler gewesen. Borussia Dortmund beim Hamburg-Eimsbüttler Ballspielclub. Und der FC Bayern beim VfL Osnabrück. Klare Siege jeweils eingefahren. Dortmund 5-0, Bayern 4-1 nach frühem Rückstand. Aber da steckte ja doch noch einiges mehr drin in den beiden Spielen.
Nach dem Spiel zwischen dem Osnabrück und zwischen Bayern hat nicht nur ganz Deutschland, sondern die ganze Welt über die Achterbahn-Choreo geredet, wo ja zwei Personen auf einer echten Achterbahn vor der Tribüne hergefahren sind. Spektakulär, unfassbare Choreo, dann natürlich das Traumtor und danach kommt Harry Kane. Hab selten ein Tor von Harry Kane gesehen. Ich dachte, hat er jetzt überhaupt getroffen oder nicht? Das Stadion war komplett ruhig, es passierte nichts, niemand jubelte. Alle wollten eigentlich, dass Osnabrück hier gewinnt, außer natürlich die Fans des FC Bayern. Sollte nicht sein. Am Ende klarer Sieg. Gab ein bisschen Aufregung darum, dass der VAR vielleicht nicht eingegriffen hat beim dritten Tor der Bayern.
Ja, das gibt's ja nicht, ne? Also Timo Schulz als Trainer fand ich ja grundsympathisch, als er meinte, darauf angesprochen, ist ihm trotzdem lieber, eine Fehlentscheidung gegen die eigene Mannschaft zu kassieren, als dass es den VAR gibt. Und ich fühle, was er sagt.
Sehe ich auch so, ne? Da haben wir jetzt den zweiten Verein nach den Augsburgern, die wir ja auch schon besprochen haben hier, die sich jetzt quasi gegen den VAR ausgesprochen haben, der in der ersten Pokalrunde nicht eingegriffen hat, jetzt in der zweiten Pokalrunde, die am Samstag ausgelost werden wird, also am heutigen Samstag ausgelost werden wird, wird der VAR dann zum Einsatz kommen, dann haben wir die Diskussion leider nicht mehr. Wir wollen ja alle den alten, den ursprünglichen Fußball, außer auch oder auch die Fans von Borussia Dortmund, die vollkommen überraschend nach dem 5-0 Erfolg der Dortmunder im Volksparkstadion sich beschwert haben über das Spiel im Volksparkstadion. Ich habe dir da mal einen kleinen Auszug aus dem Fanzine schwarzgelb.de mitgebracht. Ja, die schreiben da so einen Spielbericht und kommen irgendwann, wie das ist in so Fanzines, kommt die irgendwann dann im Blog an und das Spiel fängt an oder noch nicht. Denn, ich zitiere jetzt, gleichzeitig wurde dort im Unterrang also völlig zu Recht die Auslagerung vom Pokalspiel in größere Stadien kritisiert. Denn bei aller Begeisterung für eine große Kulisse geht dabei auch etwas verloren. Der besondere Traditionsflair solcher Pokalpartien. Außerdem nimmt man den Fans die Möglichkeit, neue und kleinere Fußballplätze kennenzulernen. Was ein Quatsch.
Jein, also ich muss ja auch sagen, dass ich die erste Pokalrunde so ein bisschen underwhelming empfand. Das liegt nicht nur an vielen fehlenden Pokalsensationen und 18 Erstligisten, die da einfach durchmarschieren, sondern auch ein bisschen daran. Also das ist schon sehr, sehr inflationär. Müsste man sich mal genau anschauen, ob das wirklich deutlich mehr geworden ist jetzt in den, sagen wir, letzten 15 Jahren. Natürlich ist es deutlich mehr als vor 20, 30 Jahren. Also weiß nicht, was gab es nicht alles? Eppingen und so, die werden wahrscheinlich alle noch im eigenen Stadion spielen dürfen damals. Aber ich muss denken an eine Pokalrunde vor 10 Jahren oder so, Borussia Mönchengladbach beim SV Drochtersen-Assel. Und die haben da so viele Zusatztribünen hingekachelt, dass tatsächlich da an der Nordsee gespielt wurde. Der FSV Mainz 05, das war mein Pokalspiel dieser ersten Runde beim VfB Krieschow im Lausitzdorf in der Nähe von Cottbus-Kolkwitz. Auch die haben mit Zusatztribünen das Spiel dort austragen können. Und es geht schon Flair verloren, finde ich, wenn der HEBC gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion spielt. Die Alternative, was wäre die Alternative gewesen? Und da müsste man dann eher so ein bisschen ran. Die wäre wahrscheinlich der FC St. Pauli und das Millerntor. Das ist jetzt auch ein Bundesliga-, Zweitliga-erprobtes Stadion. Also ich sehe in keiner Welt, dass die dann irgendwie ins Stadion hohe Luft gehen oder so, ne? Und auf dem eigenen Sportplatz hätten sie auf gar keinen Fall spielen dürfen.
Das ist das Problem. Und dann die Argumentation zu sagen,
Man nimmt den Fans die Möglichkeit, neue und kleinere Fußballplätze kennenzulernen. Die halte ich halt für Quatsch, denn...
Ja, das ist jetzt so das schlechteste Argument von allen.
Die neuen und kleineren Fußballplätze kann man jeden Sonntag, jeden Samstag sich selbst erschließen. Dafür braucht es kein Pokalspiel. Natürlich geht die besondere Atmosphäre verloren, aber in dem Fall hatten wir... Also das Spiel hat mich mit der Pokalrunde versöhnt. Nachdem, weiß ich, das 5:0 war halt so, wie es war. Der Hamburger Scout, Yannick Wrede, Abwehrrecke bei HEBC, hat den Ball dann selbst ins Tor gerätscht, als Dosenöffner, wie er später dann selbst zugab. Irgendwer musste ja das 1:0 machen, dann habe ich es gemacht für den BVB mit einer Grätsche. Unglücklich war niemand hinter ihm, hätte er gar nicht klären müssen in der Situation. Trotz alledem, nach dem Spiel gab es tolle Szenen, die dann auch nur in so einem Stadion haben passieren können, denn die Spieler vom HBC haben das ja sehr genossen, dort zu spielen, haben dann gemeinsam mit dem BVB eine Ehrenrunde durch das Volksparkstadion genossen, sich dann gemeinsam ablichten lassen, gab es ein großes Gruppenfoto und tatsächlich sehr, sehr schöne emotionale Interviews nach dem Spiel, die wenig sportlich waren, weil Oberligist gegen den zweitbesten Verein Deutschlands, aber die beiden Torhüter Yannick Schon und Nils Amann, die sich ja die Rolle geteilt haben, 45 Minuten Yannick Schon, 45 Minuten Nils Amann, wurden dann als Man of the Match ausgezeichnet, konnten ihr Glück kaum fassen. Amann, der Torhüter der zweiten Halbzeit, der auch nur ein Tor kassiert hat, sagte, ich kann es gar nicht in Worte fassen, diese Kulisse hinter einem zu haben und diese Bälle zu halten, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Danach haben sie sich umarmt, waren total glücklich, dass sie diesen Pokal bekommen haben. Fand ich sehr angenehm, aber trotz alledem keine Sensation. Es war nur schön zu sehen, dass auch diese Spieler das genossen haben, die Kulisse.
Aber auch durchaus achtbar, ne? Haben sie sich aus der Affäre gezogen. Hat ja lange gebraucht, bis Dortmund das 1:0 gemacht hat. Und wenn man das vergleicht mit St. Tönis, die 11 Dinger kassiert haben gegen Eintracht Frankfurt, Krischow 9 Dinger gegen Mainz, Hemelingen waren, glaube ich, auch 9 gegen Hannover. Also im Vergleich zu anderen Fünftligisten haben sie sich gut aus der Affäre gezogen. Genauso wie Borussia Mönchengladbach gewinnt auch Borussia Dortmund bei einem Fünftligisten im Stadion eines Bundesligisten mit 5:0. Und damit machen wir den Deckel drauf auf diese Pokalrunde, würde ich sagen. Kommen dann jetzt zu dem eigentlichen Highlight der Woche, der Deadline Day. Also das war durchaus unterhaltsam. Bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt permanent jede Tickermeldung irgendwie versucht mitzubekommen an solchen Tagen. Aber natürlich kann man sich davon auch nicht mehr ganz frei machen. Und es war ja der ein oder andere Highlight-Transfer schon auch noch dabei, oder?
Da war noch gerade in Großbritannien gab es etliche Highlights noch, ja. Ne? Der sich doch lange hinziehende Deal zwischen Manchester City und Chelsea mit dem argentinischen, sagt man, Ex-Weltmeister oder Weltmeister von 2022.
Ja, das ist ja so eine Glaubensfrage, ne? Weltmeister bleibt man ja für immer.
Sage ich auch.
Gleichzeitig ist man nicht mehr amtierend, aber ja. Es ist ein Weltmeister, Punkt. Genauso genau. Wie Christoph Kramer.
Der ist ja auch Erfolgsautor.
So, Enzo Fernandes, Top-Transfer. Am Ende... Die Gazetten sind sich nicht ganz einig. 145 Millionen, 152 Millionen habe ich mal gelesen. Wie auch immer, sehr viel Geld zu Manchester City. Ist er das wert? Ist ja auch nicht der erste dreistellige Millionentransfer, an dem Enzo Fernandes beteiligt gewesen ist.
Ich glaube, damals 120 Millionen waren das. Ne? Also er wechselt immer nach der WM woanders hin und kostet sehr, sehr viel Geld. Damals kam er aus Portugal zu Chelsea. Es ist schon noch... Wie sagt man, Bluthund im Mittelfeld? Ich weiß nicht, ob er das wert ist, aber...
Hält schon so eine Mannschaft zusammen, ne? Also ich glaube, um ihn herum kann man da schon ein ganz gutes Mittelfeld bauen. Und es soll jetzt auch nicht so eine philosophische Frage sein, kann ein Mensch so viel wert sein? Ne? Darum geht es ja gar nicht.
Nein, das wollte ich hier auch gar nicht. Ich bin, das sollen Lanz und Precht machen. Das brauchen wir nicht machen.
Richard, wo erreiche ich dich? Naja. Aber also es ist schon spektakulär, finde ich, dass Enzo Fernandes zum zweiten Mal in Folge beteiligt ist an so einem Top-Transfer, obwohl er jetzt nicht der Offensivspieler ist. Das finde ich interessant.
Er bekleidet halt so eine zentrale Position, wie du sagst. Vielleicht kann man um genau so einen kläffenden Typen in der Mitte eine Mannschaft konstruieren, die erfolgreich ist. Manchester City hat ja ohnehin einen kompletten Neustart hingelegt in diesem Sommer nach dem Abgang von Pep Guardiola, haben unfassbar viele Transfers getätigt. Am Ende sind sie über 700 Millionen Euro gekommen. Elliot Anderson kam von Forest, kam er, ne? Gab spektakuläre Transfers bei City, aber halt auch woanders, ne?
Muss man so klar sagen. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und mal notiert, wer alles für eine dreistellige Millionensumme gewechselt ist. Also bei Manchester City haben wir ja noch eben Anderson, 135 waren das, Ayoub Bouadi, der Marokkaner, der sehr, sehr aufgetrumpft hat bei der WM, hatte die 100 nicht gerissen, 95, Iliman Ndjai am Ende, am Deadline-Day für 70 noch von Everton gekommen, also das alleine die Transfers von City. Und wenn wir aber mal über City hinaus drauf schauen, da haben wir Morgan Rodgers, den Transfer hatten wir ja auch schon, glaube ich, mal besprochen, das ist ja schon ein bisschen früher über die Bühne gegangen, 138 Millionen Chelsea, dann Bradley Barcola von Barcelona zu Liverpool für 125, Jan Diomande von Leipzig zu Real Madrid für ebenfalls 125 Millionen und Sandro Tonali für 108 Millionen zu Tottenham. Und im Vorjahr gab es nur zwei dreistellige Transfers. Beide hat der FC Liverpool vorgenommen mit Alexander Isak und Florian Wirtz. Insgesamt stehen wir jetzt übrigens bei 25 Transfers über der 100 Millionen Euro Marke in der Geschichte des Transfermarkts. Natürlich gibt es auch manchmal unterschiedliche Zahlen, aber ich finde es eine gute Marke. So knapp 25 Transfers in der Geschichte sind über die 100-Millionen-Marke gelandet.
Davon ein Viertel in diesem Sommer allein.
Ja.
Ganz schön viel. In England wurde dann insgesamt über 4 Milliarden sind sie dann gekommen. Hatten wir letzte Woche schon spekuliert, dass es so kommen wird. Haben sie dann auch geschafft, die Grenze gerade so gerissen. 4 Milliarden Euro sind da investiert worden. Die Bundesliga war da ein bisschen zurückhaltender, wie alle anderen Ligen auch. Ich glaube, die Championship in England hat dann auch relativ viel Geld rausgehauen, fast so viel wie die Bundesliga.
Kein einzelner Transfer über der 50-Millionen-Marke. Die Bayern haben ja jeweils 50 ausgegeben für Saibari und für Nene Brown. Und Borussia Dortmund hat 30 Millionen in Caretzas investiert. Und da bin ich mal gespannt. Ne? Also das ist ja auch ein ganz heißes Eisen. Jetzt hat man nur noch einen Griechen gerade spielfähig, aber ist ein interessanter Transfersommer und 30 Millionen ist für Borussia Dortmund auch immer noch nicht nichts, sagen wir
genau,
so.
Genau, ist immer noch eine Menge Geld. Zum Glück keine 20 bis 25 Millionen mehr. Das waren die Transfers der Kategorie Chukwuemeka oder auch Nico Schulz, damals von Hoffenheim gekommen. Zumindest vom Letzteren redet man zum Glück nicht mehr. Du hast ja auch deine Erfahrung mit Nico Schulz gemacht damals.
Ja,
so ist deswegen, ja, bei Caretzas ist es noch ganz interessant. Es gibt bei ESPN immer eine Liste mit so den Hidden Gems des Transfersommers. Ganz oben steht Caretzas 30 Millionen. Sind ganz Europa ist quasi begeistert von diesem 18-jährigen, gottesfürchtigen Griechen, der überraschend gut Englisch aber auch spricht oder fast schon amerikanisch spricht, wenn er in den Interviews angesprochen wird. Wird von denen auf jeden Fall von ESPN zu einem der Transfers des Sommers hochgejazzt.
Konkret jetzt nochmal auf den Deadline-Day bezogen. Wenn wir da mal gucken, was die Bundesliga-Clubs gemacht haben. Dortmund hat ja reagiert auch auf die Kreuzbandverletzung von unserem anderen Griechen mit Isen Envaneri, eine Laie von Arsenal. Sagt er dir irgendwas im Vorfeld? Also ich kannte ihn nicht, aber...
Da war sogar schon Sportschau-Scout Sebastian Kehl im vergangenen Jahr dran, sollte kommen. Jetzt war er, der neue BVB-Sportdirektor Nils Ole Boeck hat Pläne gehabt. Vaneri war der zweite Mann, der kommen sollte, hatte im Vorbereitungsspiel, als Dortmund 3-2 im legendären Emirates-Cup-Finale im August gewonnen hat, im Emirates-Stadion getroffen gegen den BVB. Flügelspieler links kann Konstantin Elias offenbar jetzt erstmal für ein Jahr ersetzen, kostet 5 Millionen Euro Leihe. Es gibt aber, letztes Jahr hat der BVB ja das Problem gehabt, die hatten Anselmino von Chelsea ausgeliehen. Der musste im Winter zurück zu Chelsea, ist dann nach Straßburg verschifft worden, von denen auch dort die Möglichkeit wohl, dass Vaneri schon im Winter zurück muss zu Arsenal.
Ansonsten finde ich noch spannend, Leverkusen hat hier nochmal ordentlich gelöhnt in den letzten Tagen. Moussa Diaby, die Rückkehr, die hatte sich ja schon angebahnt, von Al-Ittihad, 30 Millionen ausgegeben, nochmal 30 für Gela Doué. Also bei dem Nachnamen ist das auch ein gewisses Versprechen, 30 an Racing Strasbourg überwiesen. Union hat noch 24 Millionen bekommen für Ilyas Ansah, der keine 10 Tore gemacht hat in der Bundesliga, aber du musst auch gut verkaufen können. Ne? Also das ist, glaube ich, ein Spieler mit viel Potenzial, aber daran zeigt sich, Hull City hat das Geld ausgegeben, daran zeigt sich halt, wie pervers mittlerweile dieses Transferbusiness von englischer Seite aus gespielt werden kann. 24 Millionen investiert der Aufsteiger in einen Spieler, der jetzt auch nicht alles weggeschossen hat in der Bundesliga.
Hatten wir letzte Woche schon mal angedeutet. Das ist einfach totaler Wahnsinn, was da passiert. Das ist ja für die jetzt, auch für einen Verein wie Hull City, anders. Wir haben gerade über die 30 Millionen von Borussia Dortmund gesprochen. Für die ist das alles stemmbar. Ne? Für einen Premier League-Verein sind 24 Millionen jetzt nicht so richtig viel Geld. Horst Held natürlich Respekt, hat da guten Stürmer-Deal gemacht. Frage ist halt nur, wer bei Union Berlin jetzt vorne dann die Tore schießen soll.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Wenn du auf den letzten Drücker noch transferierst, sie haben dann noch einen geholt für relativ kleines Geld vergleichsweise, aber Union schon auch ein großes Fragezeichen. Erster Spieltag war ja sehr spektakulär, nach 3-1 Rückstand noch 3-3 gespielt in der letzten Minute gegen Eintracht Frankfurt, aber das war auch schon ein Duell zwischen zwei Clubs mit vielen Fragezeichen, würde ich sagen. Fragezeichen gibt's auch naturgemäß beim Hamburger SV, aber ich muss sagen, boah, ich will nicht sprechen von Angst und Schrecken, die da verbreitet werden, aber da wird ja mittlerweile wieder ordentlich investiert, fast wie zu guten alten Zeiten. Jetzt allerdings wissen sie, dass sie zumindest bei Fabio Vieira 9 sehr gut investierte Millionen ausgegeben haben. Ansonsten noch aus Genk Zakaria El-Ouadi geholt und David Möller-Wolfe, ausgeliehen von den Wolverhampton Wanderers. Also der HSV hat sich da eine ordentliche Truppe zusammengebastelt im zweiten Bundesliga-Jahr.
Da reden wir auch darüber, dass es der Verein ist, der Wout Rummenigge war es damals über Hoeneß und die zweite Macht in Deutschland darstellt. Und die haben ja tatsächlich auch ein enormes Potenzial einfach in Hamburg. Großes Stadion, viel Wirtschaft dahinter. Die kühne Million, die jetzt vielleicht fließen werden oder auch nicht. Um den HSV muss man sich in diesem Jahr wohl keine Sorgen machen. Anders natürlich bei den anderen Nordlichtern. Werder, die dann noch von Leverkusen in letzter Minute Arthur geholt haben und den Čović-Sohn Richtung Dresden verschifft haben, noch am Deadline Day für eine Laie. Aber natürlich mit den Verletzungen von Jens Day und Ninja, Jim. Ninja. Ja, du weißt, wie ich meine. Der Ninja Warrior. Natürlich echt Probleme bekommen haben. Zweimal Muskelverletzung.
Also generell Werder Bremen, ne, da ist die Stimmung alles andere als positiv. Jetzt haben sie auch folgerichtig dann dieses erste Spiel verloren. Jens Day ist der absolute Topspieler der vergangenen Saison gewesen, der jetzt ausfällt. Schwierig, ne? Also sie haben viel gemacht auf dem Transfermarkt. Also ist nicht so, dass Clemens Fritz untätig war. Das finde ich auch irgendwie kurios, wie da drauf geblickt wird. Ne? Wird ja teilweise so getan, als wird da gar nichts gemacht. Aber da wachsen die Bäume halt auch nicht in den Himmel. Und ja, Werder Bremen ist leider zu vergleichen mit Borussia Mönchengladbach, finde ich. Auch natürlich ein eher konservatives Wirtschaften, was auch alles andere als negativ sein muss. Aber man droht so ein bisschen, dieses Rattenrennen zu verlieren. Ne? Gerade weil in den letzten Jahren dann einige Vereine vorbeigespurtet sind. Und ich finde, da kann man Werder und Gladbach ganz gut miteinander vergleichen. Borussia, die ja auch dann nochmal eine Laie gemacht haben, ohne Kaufoption, letztlich risikolos. Qualität sollte da sein bei Nicolas Kühn von Como Calcio. Ob das jetzt so der größte Bedarf war, der gedeckt werden musste, sei mal dahingestellt. Erst recht, wenn ich dann daran denke, dass die 6 jetzt wirklich schwierig besetzt ist. Aber ja, es haben schon viele Vereine noch was gemacht. Auch Schalke auf der Sturmposition.
Die haben, was ist den Wang von den Wolves, 34 Sekunden vor Transferschluss verpflichtet. Miron Muslic steht dort in einem Video, was dann der FC Schalke über seine Karriere ausgespielt hat. Und zittert mit, dass es um 19.59 Uhr und 26 Sekunden dann alle Formalien erledigt sind und der Transfer noch über die Bühne geht. Das Transferfenster hat ja um 20 Uhr geschlossen. Ich fand es ein bisschen bizarr, diesen Hype um die letzten Sekunden. Aber so ist es, keine Faxgeräte mehr. Dann geht das auch. Da scheitert der Deal dann nicht wie damals bei Choupo-Moting, wo das Fax so spät gesendet wurde. Ja, weiß nicht. Schalke muss dem Sturm was machen. Die können sich ja dann nicht auf Dzeko und Süller verlassen. Für Schalke beginnt dann ja am heutigen Samstag gegen den FC Bayern München die nächste bittere Phase der Liga. Da erwartet sie höchstwahrscheinlich eine erneute Niederlage. Dann geht nach zwei Spielen die Saison für den FC Schalke gelost. Nach der Auftaktniederlage 3:0. Chancenlos eigentlich beim FC Augsburg.
Ja, knietiefer Abstiegskampf ist dann natürlich angesagt als Aufsteiger. Bin ich mir beim 1. FC Köln nicht so sicher, sage ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen haben die jetzt zwar spät, aber sie haben viel Richtiges gemacht, glaube ich, auf dem Transfermarkt. Borna Sosa auch noch geliehen, der da ein Qualitätsspieler ist für die defensive Außenbahn von Crystal Palace. Also generell der FC, El Mala gehalten und sehr wahrscheinlich geht er dann halt ein Jahr später für vielleicht noch mehr Geld. Also das sieht nicht so verkehrt aus.
Nicht so verkehrt und alles ist ja darauf ausgelegt, Klassenerhalt und vielleicht ein bisschen mitschwimmen und dann über eine Euphorie vielleicht mal ins Mittelfeld schwimmen, ins obere Mittelfeld schwimmen. Was so passieren kann in der Liga, die ja doch sehr ausgeglichen ist im unteren Bereich, sodass man von 14 auf 8 vielleicht springen kann in solchen Situationen, ohne dass es groß auffällt.
Dann haben wir noch eine Leihe von Nick Woltemade, der ja auch eine sehr unglückliche Zeit aktuell verlebt hat bei Newcastle. Auch da gibt es ein bizarres Video von Juventus Turin, sein neuer Verein, nach Italien ausgeliehen. Also da überbieten sich die Vereine auch gegenseitig, muss ich sagen. Fand ich auch sehr, sehr kurios und skurril. Und dann schaue ich jetzt mal gerade in unser Cheat hier rein. Genau, Youssoufa Moukoko, auch der ist nochmal verliehen worden, spielte ja mittlerweile bei Kopenhagen. Das ehemalige Wunderkind des deutschen Fußballs, der war doch bei der WM 2022 in Katar noch im Kader, ne?
Da war er im Kader. Unfassbar. Und hat ein Spiel, meine ich, sogar gemacht. Jetzt geht's in die Türkei zu Korum FK, die im Abstiegskampf sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, zum ersten Mal den Namen des Vereins gehört habe, das ist natürlich auch sollte man.
Also die Karriere ist halt wirklich keine Erfolgsgeschichte mehr, nachdem er bei Borussia Dortmund weg ist.
Nee, was ist das?
Leihe nach Nizza in Kopenhagen, ordentlich genetzt, aber es ist dänische Liga, 11 Tore in 27 Spielen und jetzt Korum Jorum FK.
Genau, die kurz vor Göztepe stehen in der türkischen Liga. Es hat alles so ein bisschen den Anschein, was ja immer auch alle gesagt haben, was passieren könnte. Es könnte der deutsche Freddy Adu werden, der damalige, das Supertalent des US-Fußballs, der seine Karriere dann in irgendwelchen unterklassigen europäischen Ligen vornehmlich verbracht hat und früh zurücktrat.
So, und dann wirklich letzter Punkt hier zum Thema Transfergeschehen. Hast du hier noch notiert und ich finde, die Frage ist eine gute. Was macht eigentlich das Diamantenauge Sven Mislintat? Einer, der ja geboren ist für den Transfermarkt, aber mittlerweile keine Rolle mehr spielt.
Ja, der ist ja bei Düsseldorf raus. Ne? Mir kam das nämlich in den Kopf. Der war ja eng mit Borna Sosa verknüpft. Damals sind ja gemeinsam quasi vom VfB Stuttgart zu Ajax Amsterdam gewechselt. Ich glaube, auch einer der Transfers, über die dann Mislintat bei Amsterdam schnell stolperte. Da war er noch kürzer als in seiner zweiten Amtszeit bei Borussia Dortmund oder auch bei Fortuna Düsseldorf. Tragische Karriere irgendwie. Ne? Ein sehr guter Mann, nicht so unrecht Diamantenauge genannt. Dann eckte er aber mit seiner Art überall an, sodass er dann mit dem Alexander Ende bei Fortuna Düsseldorf vielleicht seinen letzten Mal Transfer getätigt hat, dem Trainer, der kam und der auf einer Pressekonferenz sagte, es ist nicht das Ende, dann sind sie trotzdem abgestiegen.
Ja, bei Fortuna ist er geendet, auf frischer Mislintat ertappt. Naja, machen wir mal weiter mit unserem Lieblings-FIFA-Präsidenten. Neues von Gianni Infantino, es vergeht keine Woche ohne eine neue Folge in dieser Soap-Opera.
Krass, wir bräuchten eigentlich einen Jingle dafür, ne? So, ja. Ein neues von Gianni. Dum-dum-dum. Ja, ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert diese Woche. Wir können das so, wenn wir das jetzt als Serie sehen, ist es vielleicht eine dieser langsamen Überführungsfolgen irgendwohin, wo dann wieder was passieren wird. In der Woche hat jetzt Joshua Kushner sich erstmal zu dem gescheiterten Deal geäußert. Der wollte ja mit seiner Investmentfirma Thrive Teil der FIBA Forward Enterprise werden, die dann die WM hätte vermarktet und alles noch größer gemacht hätte. Er hat Gianni quasi in den Rücken gefallen. Macht man ja auch nicht. Ne? Das ist ja blöd. Er sagte dann, steht immer noch so hinter den Beweggründen der FIFA, das zu organisieren in der Form. Aber er habe die politischen Dynamiken im globalen Fußball und das Ausmaß, bis zu dem manche bereit sind zu gehen, doch unterschätzt. Ja. Deswegen distanziert er sich jetzt halt lieber ein bisschen vom FIFA-Präsidenten, der weiterhin unter Beschuss steht. Der UEFA hat jetzt aber zurückgeschlagen.
Und er wirft dem Europäischen Fußballverband konkret eine Verleumdungskampagne vor. Und da
fragt man sich auch, wie soll das gehen?
Genau. Und da wird jetzt halt mit harten Bandagen zurückgekachelt. Ne? Also so wirkt es. Und ich glaube, das wird jetzt auch einfach genau so weitergehen. Vielleicht wird es auch noch eine Überführungsfolge geben. Ne? Will ich gar nicht ausschließen, dass da jetzt erstmal in den nächsten 1-2 Wochen auch ein bisschen weniger passiert als in den ersten Folgen, die natürlich dann ordentlich knallen wollen, wo natürlich neue Follower, neue Zuschauer generiert werden müssen. Das ist ja jetzt erstmal nicht der Fall. Wir sind ja schon alle heiß und auf dem Thema.
Ja, und jetzt geht es ja dann auch. Wir haben ja auch schon ein konkretes Datum. Ne? Die Episode 8 wahrscheinlich dann, die rund um den 15.09. dann ausgestrahlt werden wird, verspricht Großes. In Thessaloniki trifft sich das UEFA-Exekutivkomitee unter anderem ja mit unserem Lieblingsvereinspräsidenten Hans-Joachim Watzke, der dort als Vizepräsident fungiert. Und Lise Klaveness, die norwegische Störenfrieden im Weltfußball. Die treffen sich alle und müssen ja was aushecken. Sie brauchen jetzt konkrete Ansagen. Wie geht's weiter mit dem Verfahren? Haben sie die Dokumente aus den USA bekommen? Haben sie sie nicht bekommen? Und was ist eigentlich mit einem Gegenkandidaten? Denn in 6 Monaten ist Wahl in Rabat. Rabatz in Rabat.
Dann ist Staffelfinale, genau. Bis dahin wird das ganze Thema noch gestreckt. Und in Thessaloniki werden wir natürlich drauf schauen. Ist es nicht mehr lange hin, übernächste Woche. Dann eine Woche später müsste auch schon Klopps DFB-Elf in Thessaloniki spielen gegen Griechenland. Also Thessaloniki ist ein Ort, der uns bewegt in diesem Fußballsommer, in diesem Herbst. Ja, auch die Dortmunder Griechen kamen ja auch von PAOK, ne? Also von daher.
Das ist also, ist der Hotspot des europäischen Fußballs. Komplett überraschend für uns alle. Aber auch eine tolle Lage da unten, ein bisschen Nordmazedonien, Richtung Türkei, Richtung Bulgarien, ein bisschen isoliert ja auch schon fast in Griechenland. Tolle Stadt.
Auch also, Standort eines wahnsinnigen Derbys, PAOK gegen Aris.
Ja. Vielleicht fliegen wir da mal hin zum Kongress oder zum Derby. Können wir uns überlegen.
Genau, oder zum DFB-Team. Aber das macht Kollege Sebastian Schneider, denke ich, auf jeden Fall. Dann gucken wir uns auch noch ein paar Geschichten an, die vielleicht so ein bisschen für den einen oder anderen unterm Radar gelaufen sind. Unter anderem müssen wir gucken auf die Champions League der Frauen. Denn da gab es 2 äußerst bittere Niederlagen für die deutschen Vertreter in der Qualifikation, was dazu führt, dass der FC Bayern München das einzige deutsche Team sein wird, das die deutschen Farben dort dann vertritt in der Champions League. Wolfsburg und Frankfurt, beide ausgeschieden. Wolfsburg hat das Hinspiel gegen Inter Mailand 2-0 gewonnen, verliert auswärts 3-1, kassiert erstmal das 0-2, was überhaupt dann die Verlängerung gebracht hat, in der 84. auch also ziemlich spät. Und das 1-3, nachdem man dann eben das 1-2, das vermeintlich entscheidende Anschlusstor gemacht hat in der Verlängerung, das 1-3 fällt in der 121. Minute und im Elfmeterschießen kommt Inter Mailand weiter. Und bei Frankfurt war es ja nicht ganz so knapp, aber ähnlich bitter. Beide Spiele 1-1 ausgegangen und Verlängerung dann 5-1 verloren gegen PSG. Das ist kein gutes Signal. Ich habe auch schon irgendwie einen Kicker-Kommentar gesehen da mit der Überschrift nach dem Motto, die Bundesliga Fußball Deutschland muss sich Sorgen machen über die Entwicklung der Frauenmannschaften.
Ja, es gab ja bislang auch einfach enthemmte Transfertätigkeiten wieder der englischen Liga, jetzt hier der englischen Frauenprofiliga, die eigentlich alles aufgekauft haben, was irgendwie verfügbar war. In der Bundesliga spielen kaum noch Stars. Vereine wie der VfL Wolfsburg leiden jetzt auch. Da ist die Generation Pop ist weggebrochen. Es kommen neue Vereine nach, aber die sind vielleicht auch noch gar nicht so weit. Wir haben ja hier Borussia Dortmund, die aber noch in der dritten Liga spielen, die perspektivisch hochkommen werden. Aber aktuell scheinen die anderen Ligen enteilt zu sein. Und die Bundesliga versucht sich ja jetzt irgendwie dann neu aufzustellen, haben sich jetzt quasi vom DFB gelöst. Es wird ab 2027 dann eine eigenständige Frauenbundesliga kommen. Die FBL hat sich formiert und die dürfen jetzt ihre eigenen Fernsehrechte auch ausschreiben und hoffen natürlich vielleicht ein bisschen mehr Geld zu generieren. Die Frage ist halt, die die ich mir stelle, es ist ja immer so, Frauen, im Fußball der Frauen gibt es keine Fankultur und so weiter, wird dann den Kritikern vorgeworfen, dass sie das kritisieren und da sind wir schon auf der 7. Meta-Ebene.
Willkommen bei Lanz und Precht.
Exakt. Ja, meine Frisur ist ja auch schon, geht ja in die Richtung.
Können ja, und dein Aufnahmezimmer geht auch schon in Richtung Kemenate.
Ja, also, da sind wir doch auf einem guten Weg. Aber jetzt hast du mich hier komplett rausgebracht.
Sorry.
Ist ja überhaupt gar kein Problem, weil ich glaube, die Frauenbundesliga hat vorerst tatsächlich ein Problem. Und was ich sagen wollte ist, es liegt halt auch an den Stadien. Ne? Es ist halt wenig attraktiv. Du hast bei FC Bayern, die bauen jetzt ja in Unterhaching da den Sportpark um. Du brauchst ja irgendwie Arenen, die 15.000 Leute fassen. Die würdest du wahrscheinlich besser vollbekommen als die großen Stadien. Das sieht man vielleicht bei Union Berlin, die in der alten Försterei spielen, mit ihrer Kapazität 20, 22.000. Da kommen halt so um die 15.000 Zuschauer. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Limit, was man erreichen kann. Ist ja nicht verkehrt. Basketball, Handball liegen alle drunter.
Eben drum, ne? Nur bedingt dadurch, dass mittlerweile eben auch nur noch große Clubs in der Bundesliga sind, ist das natürlich so ein Begleitumstand, der nicht immer ganz cool ist. Ja, sehe ich auch so. Also gerade wenn dann da Union spielt, ist das schon gut anzuschauen, ne? Weil es auch ein bisschen was hermacht. Und als Union-Fan kannst du jetzt halt wirklich jedes Wochenende ein Heimspiel besuchen mit einer angemessenen Zuschauerzahl.
Bis Ende 2027, dann muss Union ja, wahrscheinlich kann man das sagen, leider sogar für anderthalb Jahre ins Olympiastadion ziehen, am Stadion, was auch den Unioner Ansprüchen, abgesehen davon, dass es halt ganz am anderen Ende der Stadt liegt und für die Fanbasis von Union Berlin ein ganz schöner Aufwand ist, von Osten nach Westen zu fahren, über eine Stunde. Es ist halt einfach viel zu groß. Das sieht man bei Hertha. Hertha hat ja in der vergangenen Woche auch mal wieder einen kleinen Schritt in Richtung eigenes Stadion gemacht, über ein 50.000er Stadion bauen. Union will auf 34.000 expandieren. Die alte Försterei muss es auch, weil das die Lizenzbestimmung der DFL so besagen. Ja, das sind so die, also man muss nicht in einem 70.000er Stadion spielen. Das wird für Union ein Problem sein und für das Frauenteam ja noch umso mehr.
So ist es. Kein 70er, 1000er Stadion, aber immer voll ist das Grünwalder. Und das wäre der Übergang, um mal ganz kurz über TSV 1860 München zu sprechen. Ich finde, also dieser Verein ist ja so unglaublich monströs, wenn man sich auch hier diese Doku angeschaut hat, da von der ARD, glaube ich, war das. Ich fand das so unfassbar unterhaltsam. Ne? Und dieser Verein, wo wir so in Serienepisoden denken, sorgt ja auch jede Woche für eine neue Episode. Und es passt schon wieder ins Bild, dass sie einerseits, gibt es eine unfassbar gute Nachricht für alle Die Hard Löwen-Fans. Der Löwe ist zurück, also dieser Markenrechtsstreit ist jetzt offenbar zugunsten von 1860 erstmal ausgegangen. Das heißt, sie können wieder unter dem Löwen-Logo spielen. Insolvenzverfahren eingeleitet. Kann man auch sagen, ist vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass er jetzt in die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Natürlich gibt es da noch juristische Verfahren mit Hassan Ismaik im Hintergrund. Aber an demselben Tag, wo diese Meldung kam, dass der Löwe zurück ist, spielt 1860 München im Landespokal, im Bayernpokal Achtelfinale zu Hause gegen den TSV Buchbach am Grünwalder und verliert. Also mehr 1860 kann ein Tag auch nicht sein, ganz ehrlich.
Man muss da jetzt durch. Es werden da noch ein paar bittere Jahre werden. Ich finde es aber doch okay, oder?
Ja, also 1860 München, ich kann nur hoffen, dass die da irgendwann wieder rauskommen, aber es ist wirklich die größte Soap-Opera im deutschen Fußball und da gibt es einige von.
Total, und man aus immer Bayern-Pokal kann man verschmerzen, auch wenn das natürlich gleichbedeutend ist mit kein DFB-Pokal.
Also sie können doch, wenn sie Meister werden, Bayern hat ja einen zweiten Platz. Ne? Also
okay.
Wird aber natürlich auch schwierig, weil sie da jetzt also mittlerweile wird mir das immer bei YouTube vorgeschlagen, wenn ich hier so am Sonntag irgendwie so ein bisschen was am Rechner mache oder so und dann sehe ich Livestream, BR Sport, 1860 München gegen irgendwen und letztens habe ich sogar 30 Minuten geguckt gegen Landsberg am Lech, 1:1 ausgegangen. Es läuft auch noch nicht so gut.
Ja, das ist ansonsten international, unser Champions League-Sieger PSG stottert noch ein bisschen, haben nach dem Gewinn des europäischen Supercups erst das französische Supercup-Finale gegen Lens verloren, haben in der Liga zwei Unentschieden gegen Rennes und gegen Lille. Louis Enrique hat sich sogar über das brutale Startprogramm beschwert, gesagt, wir müssen das akzeptieren. PSG, aber einer der Vereine, ein bisschen wie Bayern München, die denken ohnehin immer nur noch so ab März geht's los, ne, wenn dann die K.O.-Phase der Champions League beginnt. In der Liga sind sie dann immer so positioniert, dass sie trotzdem noch Meister werden können. Und wenn sie nicht Meister werden, ich glaube, das interessiert auch keinen, wenn sie die Champions League wieder beherrschen, vielleicht bis ins Halbfinale, Finale kommen oder zum dritten Mal den Titel holen.
Ja, ganz genau, das Triple, ne? Real Madrid hat es ja schon geschafft, vielleicht schafft es auch PSG, aber da gucken wir dann ab März nochmal drauf. Wir gucken an diesem Wochenende natürlich auf Schalke Bayern, haben wir schon erwähnt, Wolfsburg Cottbus auch, Hertha Magdeburg am Sonntag und dann die neue Woche, die wird dann natürlich auch interessant mit den Champions League Auftaktspielen der deutschen Mannschaften. Es ist ja eine Champions League Exklusivwoche, also kein weiterer Europapokal. Dienstag 21 Uhr Borussia Dortmund gegen Villarreal, Mittwoch 18.45 Uhr Stuttgart gegen Stavanger, klingt wie UEFA Cup, ist aber Champions League. Donnerstag 21 Uhr Bayern gegen Bodo Glimt und Como Calcio gegen Leipzig. Und ganz ehrlich, bei diesen Startspielen, da muss ich sogar ich muss sagen, das spannendste Duell ist Como gegen Leipzig. Alleine wegen des Standort des Stadions beim Team von Cesc Fabregas bei Como Calcio. Und ich habe mir hier, ist mir reingespült worden hier in meine Timeline bei Twitter, Zugfahrt nach Como, hat irgendein Leipzig-Fan geschrieben und ich dachte mir, ja, mach das gerne, dann wirst du im Stadion nicht ankommen. 6.49 Uhr geht's los in Leipzig, 10.30 Uhr Ankunft in Mannheim, 10.37 Uhr Abfahrt in Mannheim, zwei Stunden später in Basel, dort 16 Minuten Zeit umzusteigen. Kann vielleicht noch klappen, aber eigentlich schon nicht mehr, weil in Mannheim ist das Ganze schon in die Binsen gegangen. Dann gibt's später nochmal 4 Minuten Umsteigezeit in Lugano. Zwei Bahnhöfe auf Schweizer Seite, aber der erste ist auf deutscher Seite und niemals reichen diese 7 Minuten Umsteigezeit in Mannheim. Aber gut, dann eben ein Fan weniger in Como.
Gut, dann sind wir einstellig. Aber für die wenigen Leipziger Fans, die reisen, natürlich ein bisschen schade. Das wäre ein tolles Spiel im Oktober. Dann fährt man noch mal ein bisschen in die italienische Sonne, bevor auch dort der Winter kommt. Direkt am See gelegen, spektakuläres Stadion. Großer Neid aller anderen deutschen Vereine, dass schon wieder diese Leipziger so ein Los bekommen haben. Die anderen, wenn man sich das so anguckt, 3 Siege, 1 Niederlage, 3 Siege, 1 Unentschieden müssten schon drin sein für die deutschen Vertreter hier.
Alles andere wäre sehr enttäuschend, das sehe ich ganz genauso. Also die Heimspiele musst du gewinnen, gerade Bayern und Stuttgart gegen die norwegischen Vertreter und Borussia Dortmund gegen Villarreal. Das ist für mich auch so ein klassisches Dortmund-Ding. Ne? Also dafür reicht's dann immer, gerade in Heimspielen.
Ja, wenn die gelbe Wand dann wieder laut ist, gehen das gelbe Unterseeboot, dann wird das schon klappen.
Generell sehr viel Gelb dabei. Bodo Glimt spielt ja auch in Gelb, ja, ne? Sehe ich gerade.
Ja, da werden wir die Auswärtstrikots des BVB sehen. Und darauf können wir uns bestimmt alle freuen.
Machen wir so. Ich würde sagen, das war's mit dieser Woche, mit dieser Folge hier im Rahmen unseres NTV-Sport-Podcasts. Nächste Woche gibt's nochmal eine kurze Pause. Danach starten wir wieder voll durch. Haben uns auch ein bisschen was vorgenommen, wird auch das ein oder andere Interview geben in naher Zukunft. Und dann würde ich sagen, Stefan, wir sind sehr gespannt auf diese Champions League-Woche, auf Como, Stavanger, Bodø und Co. Und natürlich gucken wir auch mit Argusaugen, was deine Wolfsburger machen gegen Energie Cottbus.
Es wird ganz toll. Hau rein, halte durch, Gianni.
Tschüss.